Es ist wunderschön, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Und wie wir gerade gehört haben, wir sind alle von Gott hierher geliebt worden. Er hat uns gezogen zu sich und auch zueinander geführt. Die letzten drei Sonntage ging es in der Themenreihe um die Schönheit des Evangeliums. Und wir haben einmal den Peter Helms hier bei uns gehabt, der hat uns das Evangelium mit Stühlen erklärt und auch deutlich vor Augen geführt, dass eben die Schönheit des Evangeliums darin beruht, dass Gott uns gnädig zugewandt ist, dass er uns liebt, dass er nicht von uns lässt, auch wenn wir uns von ihm abwenden, ihn verlassen, von ihm weglaufen, uns von ihm trennen, uns versündigen. Er gibt keinen von uns auf. Er geht uns nach. Sein Angesicht leuchtet und ist uns zugewandt. Ist das nicht wunderbar zu wissen und zu erkennen? So ist unser Gott. Und das ist seine Botschaft an uns alle. Ich liebe dich. Ich will nicht ohne dich. Nicht, dass Gott nicht ohne uns kann. Er will nicht ohne uns. Er kann sich nicht vorstellen, eine Ewigkeit ohne uns zu verbringen. Er will dich, er liebt dich, er ist dir gnädig zugewandt. Und das möchte ich heute dir nochmal zusprechen. Du bist geliebt von keinem Geringeren als von Gott selbst. Er ist dir gnädig zugewandt. Und dann haben wir uns zwei Sonntage lang mit Gottesbildern beschäftigt, die Christus nicht entsprechen, aber auch gleich angeschaut, wie Christus uns Gott, den himmlischen Vater, vor Augen stellt. Erinnert ihr euch? Wir haben uns Gott als den Strafrichter angesehen und haben festgestellt, nein, Jesus hat uns den Vater anders gezeigt. Wir haben uns Gott als den Vater angesehen, der seine Kinder verlässt, der seine Zusagen nicht anhält, der abwesend ist. Und wir haben gesehen, nein, so ist Gott nicht. Und wir haben uns dann auch Gott als den Wünsch dir was Gott, den lieben Opa, der alles geschehen lässt, angesehen und gesehen, nein, auch so ist Gott nicht. Gott ist unser Vater, der uns erzieht, der mit uns durch dick und dünn geht. Und ich habe eine Rückmeldung bekommen. Ich freue mich übrigens immer über Rückmeldungen. Manchmal auch eine Rückmeldung, die Korrektur reinbringt oder wo jemandem was Wesentliches gefehlt hat. Aber oft auch Rückmeldungen, die mir Mut machen, Woche für Woche hier zu stehen und mit euch das Wort Gottes zu teilen. Ich freue mich immer, wenn etwas in den Herzen ankommt und wenn Gott dadurch wirkt. Auf einem Predigerseminar hat mal jemand gesagt, zu den Predigern, wenn ihr mal so entmutigt werden wollt, wenn ihr das mal euch das mal antun wollt, entmutigt zu werden, dann fragt euch eure Gemeinde, was ihr letzten Sonntag gepredigt habt. Und die Reaktion wird euch dann zeigen, wie viel davon ankommt. Ich bin froh, wenn ich immer eine andere Erfahrung mache, dass nämlich vieles von dem, was hier gesprochen, gepredigt wird, tatsächlich in den Herzen ankommt und nicht umsonst geschieht, sondern Frucht hervorbringt. So steht es auch in seinem Wort. So hat Gott uns das versprochen und das macht mir Mut. Jetzt zu diesem Feedback. Lieber Ewald, ich möchte dir gerne etwas zu deiner Predigt schreiben. So, wenn sowas kommt, dann denke ich, was kommt jetzt? Ne? Okay. Nicht von der letzten, die habe ich mir noch nicht angehört, sondern von der davor. Erstmal fand ich sehr beruhigend, dass du auch früher ein anderes Gottesbild hattest. Da ist man nicht so alleine damit. Ich bete seit Jahren jeden Morgen, dass Gott mir vergibt, falls ich irgendwo falsch geredet oder gehandelt habe. Ich bete jeden Morgen eigentlich, weil ich Angst habe, dass sonst irgendetwas Schlimmes passiert. Nachdem ich deine Predigt gehört habe, habe ich das gelassen. Ich habe aufgehört, jeden Morgen zu beten. Bis heute Morgen. Ich hatte so ein Verlangen, mit Gott zu sprechen. So ein Gefühl kannte ich überhaupt nicht. Es war super toll und ein ganz anderes Gebet als sonst. Viel näher an Gott. Danke für die Predigt. Wisst ihr, Gott will nicht, dass wir aus Angst vor der Hölle, vor Strafe, vor etwas Schlimmes, was sonst passiert, zu ihm beten, am Abend, am Morgen. Gott will dich. Gott sehnt sich nach Echtheit der Beziehung. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Gebet ist eine Herzensangelegenheit. Und ja, heute möchte ich über Gott am Kreuz sprechen, wie wir Gott am Kreuz begegnen, wie Gott sich am Kreuz zu erkennen gibt, ist die größte Offenbarung von dem, wie Gott überhaupt ist. Brett Jerzak, der dieses Buch geschrieben hat, Die Schönheit des Evangeliums, hat diesen Satz gesagt oder geschrieben: Das Kreuz ist die allumfassende Offenbarung des Christusgleichen Gottes. Wenn du sehen und verstehen willst, wie Gott ist, dann musst du unbedingt Jesus Christus anschauen. Weil Jesus selbst das gesagt hat im Johannesevangelium Kapitel 14, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wenn wir Jesus anschauen, dann haben wir den Vater gesehen, dann wissen wir, wie Gott ist. Manchmal kann es sein, dass wir das nicht einordnen können, wie das sein kann, dass so manche Textstellen, die wir besonders im Alten Testament lesen, so einen grausamen, zornigen, wütenden Gott uns vor Augen stellen, der straft und der grausam erscheint. Und dann entsteht so das Gefühl, als hätte Gott sich irgendwann im Laufe der Zeit bekehrt. Und im Neuen Testament erscheint er uns im neuen Licht. Jesus Christus, der die Kranken heilt, der die Gedemütigten wieder aufrichtet, der nicht richtet und verurteilt, sondern der aufrichtet und aufbaut. Und manchmal können wir das nicht so richtig einordnen. Ich weiß nicht, ob es euch nicht auch manchmal so geht. Wir lesen zum Beispiel in den Psalmen, dass David in seinem Schmerz zu Gott schreit, dass Gott doch endlich durchgreifen möge und seinen Feinde zerschmettert und zertretet. Dabei vergessen wir zu verstehen, dass das ist, wie die Menschen damals mit ihrem Gottesbild, was sie hatten, Gott gesehen oder verstanden haben. Das heißt noch lange nicht, dass das das Herz und das Wesen Gottes ist. Das war der Zustand, in dem zum Beispiel der David sich befand und so verletzt und verwundet war von seinen Feinden, die ihm so nachgesetzt und zugesetzt haben, dass er zu Gott geschrien hat, dass Gott doch durchgreifen möge. Aber das heißt nicht, dass Gott so ist. Auch ich habe manche Fragen offen in Bezug auf Gott und sein Wesen. Aber eins hilft mir total, wenn ich weiß, dass Gott Christus gleich ist und dass an ihm nichts nicht Christus gleiches ist. Amen. Schau auf Jesus. Das wird dir helfen, zu verstehen, wie Gott wirklich ist. Und wenn dann noch Fragen übrig bleiben, irgendwann eines Tages, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann können wir das auch noch klären und besprechen. Aber es soll uns nicht daran hindern, in eine Vertrauensbeziehung zu Gott zu kommen. Wie gesagt, heute wollen wir uns Gott am Kreuz anschauen. Ich will mit einem Zeugnis beginnen. Das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her. Da hatte ich eine einzigartige, besondere Erfahrung mit Gott, die ich nie zuvor und seitdem auch noch nicht wieder hatte. Das war eine wirkliche, ein Erlebnis, eine Entzückung. Im Schlaf, im Traum ist es geschehen, dass ich plötzlich so real wahrnahm, dass ich gestorben bin. Also für mich war das so real, ich hatte keine Ahnung, dass es ein Traum ist, sondern ich dachte, das ist echt. Ich habe das so wirklich mit Haut und Haaren total erlebt, in diesem Traum durchlebt und habe keine Ahnung, war ich jetzt wirklich in den Himmel entzückt oder war das ein Traum? Aber wenn es nur ein Traum war, dann war es definitiv ein Traum, der von Gott mir geschenkt wurde. Und in diesem Traum war es so, dass ich gestorben bin. Und ich konnte beobachten, was passiert. Und ich sah die Traurigen, ich sah euch, die mich zu Grabe tragen sollten. Und ich verstand nicht, was die ganze Traurigkeit sein soll. Ich war doch voller Vorfreude und Erwartung, was jetzt kommt, wenn ich gleich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Da war keine Spur von Angst, eher so, ach, warum weint ihr? Es ist doch alles okay, ich freue mich doch schon drauf. Jetzt kommt doch der ersehnte Augenblick. Und ich sah, wie ein Mann, den ich als Engel so in diesem Traum wahrgenommen habe, kam und ermutigt und getröstet hat und gesagt hat, auch das ganze Traurige und Schwarze, das entspricht dem nicht. Er geht, um im Himmel bei Jesus zu sein. Kleidet euch fröhlich, kleidet auch ihn fröhlich. In Farben, so wie ihr ihn kennt. Und dann war die Beerdigung. Und dann passierte Folgendes. Ich durfte aus dem Grabe aufsteigen und mich in eine Rakete reinsetzen. Ich habe mich so gefreut darauf, wirklich. Und in dieser Rakete ging es dann so richtig ab. Ne? So, ich konnte sogar also diesen Druck fühlen. Ne? So, pfuh. Und in einem Nu war ich im ersten Himmel. Und in diesem ersten Himmel durfte ich dann aussteigen und ich sah Sonne, Mond und Sterne, die Galaxien, die ganze Herrlichkeit des Himmels, was man so von Bildern irgendwie kennt oder auch bestaunt, wenn man das Abendrot manchmal anschaut, am Meer ist. Also das war einfach herrlich schön und ich sah diese majestätische Hand Gottes, die das alles geschaffen hat. Aber ich, so wie ich bin, in meiner Neugierde, wollte mich da gar nicht lange aufhalten und ich habe zu meinem Begleiter, das muss ein Engel Gottes gewesen sein, gesagt, ja, das ist herrlich, aber können wir nicht weiter? Und ich durfte in diese Rakete wieder einsteigen und es ging wieder hoch. Und ich war in einem Nu im nächsten Himmel. In dem Himmel, nach dem ich mich gesehnt habe, vielmehr in dem Vorhof des Himmels. Ich ging raus aus dieser Rakete und ich sah wirklich einen prächtigen, herrlichen Garten. Die Reinheit der Luft. Ich konnte den Duft richtig spüren, riechen. Ich hörte die Vögel zwitschern. Es war einfach so herrlich schön. Und ich sah eine Brücke, die in diesen Garten hineinführte. Ich blieb stehen vor dieser Brücke und sah ein Abbild von einem Lamm. Ich stand da und ich sah in die Augen des Lammes. Und ich muss euch sagen, diese Augen waren voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Treue. Man kann das nicht beschreiben, voller Reinheit. Und ich stand da und ich schaute in die Augen des Lammes und ich weiß es immer noch. Und ich weinte und ich weinte und ich weinte und ich konnte nicht aufhören. Diese Schönheit, diese Reinheit, diese Demut, diese Barmherzigkeit, diese Liebe, diese Treue Gottes im Angesicht eines Lammes, in den Augen des Lammes betrachten. Ich weinte und ich weinte und ich weinte. Später, als ich aufwachte, war mein Kissen nass. Das war so real. Und als ich damit irgendwie durch war, ich war ziemlich lange da und habe einfach nur gestaunt. Und dann wollte ich über diese Brücke gehen. Und auf der anderen Seite der Brücke sah ich einen jungen Mann in meinem Alter, wenn man das jung nennen darf, der mir sehr vertraut vorkam. Er war nicht irgendwie in Weiß gekleidet und mit einem Heiligenschein, sondern so ganz natürlich. Und er freute sich und war bereit, mir alles zu zeigen. Und ich wusste plötzlich, das ist Jesus, der mir als bester und vertrauter Freund begegnet. Als ich so über diese Brücke gehen wollte, bin ich aufgewacht und hörte diese Stimme: Es ist noch nicht Zeit oder jetzt noch nicht. Und ich konnte einen ganzen Tag lang nicht darüber reden. Kerstin hat gesehen, dass mit mir irgendwas passiert sein muss in der Nacht. Ich habe nur gesagt, es war was, aber ich kann noch nicht darüber reden. Selbst jetzt, es ist über ein Jahr vergangen, kostet es mich Überwindung, so darüber zu sprechen, weil es ein besonderer, ein himmlischer Moment war. Und ich dachte, ja, jetzt habe ich in das Angesicht des Lammes, in die Augen des Lammes gesehen. Und ich möchte doch so gerne in das Angesicht des Löwen sehen, weil Gott wird in der Bibel sowohl als Löwe als auch Lamm dargestellt. Und mein ganzes Leben, mein ganzes Christsein habe ich eigentlich mehr verbunden mit Gott als Lamm, als Löwe, der eingreift, der mächtig und majestätisch ist, der brüllt und alles erschüttert und die Finsternis muss fliehen, der das letzte Wort hat, der die Kontrolle über allem hat, der ja einfach mächtig, stark, souverän ist. Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar in deiner Macht. So, das ist das, was ich so an Gott geschätzt und geliebt habe. Und das Bild des Lammes habe ich eigentlich mehr bezogen auf diesen besonderen Augenblick, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er sich hingegeben hat, als er sich ausgeliefert hat und die Schuld der ganzen Menschheit auf sich geladen und getragen hat. Aber ich habe dann immer das dabei belassen, auf diesen Augenblick und dann wieder zurück zu dem Löwen, bis ich festgestellt habe, dass es viel wichtiger ist, ihn als Lamm zu kennen. Und ich empfand, dass Gott zu mir gesagt hat: Suche es, trachte danach, mich als das Lamm zu kennen, und du wirst im Leben herrschen wie ein Löwe. Ich will das mit anderen Worten sagen: Die Kraft des Löwen liegt im Gehorsam des Lammes. Ich möchte mit euch in das Buch der Offenbarung reinschauen, wo Jesus sowohl als Löwe als auch als Lamm dargestellt wird. Und interessanterweise wird er viel öfter als Lamm uns vorgestellt in der gesamten Bibel, angefangen bei 1. Mose und bis zu den letzten Seiten der Offenbarung, als dass er uns als Löwe vorgestellt wird. Es ist sogar so, dass an manchen Stellen es bestimmte Attribute, Eigenschaften des Löwen dem Teufel zugeschrieben werden, der umhergeht wie ein brüllender, reißender Löwe, der angstmachend ist. Ja, er ist majestätisch, Gott ist majestätisch und stark wie ein Löwe, aber er ist demütig wie ein Lamm. Ich will mit euch in das Buch der Offenbarung reinschauen und hier in das Kapitel 5 vielen wahrscheinlich bekannt. Irgendwie klappt das jetzt gerade noch nicht. Ja, doch, es wird klappen. Ja, Jesus am Kreuz. Gott will uns heute Morgen ganz besonders am Kreuz begegnen. Siehe, der Löwe, ich sah ein Lamm. So habe ich das mal übergeschrieben. Offenbarung Kapitel 5, wenn wir den Abschnitt von Vers 5 bis Vers 10 lesen, dann steht hier, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Der Löwe hat überwunden. Johannes hört diese Stimme. Er ist auch verzückt, entrückt in den Himmel hinein. Und dann schaut er und was sieht er? Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und mitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Siehe, es hat überwunden der Löwe und er schaut auf und was sieht er? Er sieht ein Lamm. Wir lesen mal weiter. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Anbetung des Lammes. Die 24 Ältesten. Wir befinden uns jetzt vom Text her in der Himmelswelt. Und da ist die Anbetung des Lammes, nicht des Löwen. Und wir lesen weiter. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Um welches Buch geht es da? Es geht um dieses Buch, in dem die Weltgeschichte, in dem der Erlösungsplan aufgezeichnet ist. Und niemand war würdig, dieses Buch zu öffnen und den Erlösungsplan Gottes in Gang zu bringen, als nur Jesus. Und zwar als das Lamm Gottes, der sein Leben gegeben hat, der am Kreuz verblutet ist, der gestorben ist und auferstanden am dritten Tag. Jesus, das Lamm Gottes, hat überwunden. Als Lamm hat er überwunden. Und wir lesen zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 12, dass auch wir überwinden im Leben und herrschen im Leben wie? Durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses, dass wir uns zu Jesus, dem Lamm Gottes, bekennen. Das Lamm Gottes. Jesus ist der Löwe, weil er der König ist, der schon gesiegt hat. Kann irgendjemand mal ein lautes Amen rufen? Ja, Jesus ist der Löwe und er ist der König und er hat schon gesiegt, nicht erst eines Tages. Der Sieg ist schon besiegelt. Er ist das Lamm, weil dieser Sieg nicht durch Gewalt und Eroberung, sondern durch aufopfernde Liebe erreicht wurde. Amen. Diesen Sieg hat Jesus nicht irgendwie mit einem Schwert erkämpft, sondern als Lamm. In seiner aufopfernden Liebe hat er sich hingegeben für uns, für dich und für mich. Ich möchte zwei besondere Aspekte und Eigenschaften Gottes hervorheben, wenn wir über das Kreuz, wenn wir über Jesus als Lamm sprechen, die wesentlich sind, um zu verstehen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie wir ihn verstehen können, wie wir Anteil haben können an ihm und seinem Königreich. Und das erste ist das Kreuz der Zustimmung. Das zweite ist das Kreuz der Teilhabe. Schaut, in Jesaja Kapitel 53, Vers 7, da steht, als er, das heißt Jesus, gemartert ward, das ist Luther-Übersetzung, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus hat zugestimmt. Er litt willig, nicht widerwillig. Wir haben manchmal Situationen, durch die wir widerwillig gehen. Aber Jesus hat willig das Kreuz, den Schmerz, all die Leiden auf sich genommen, weil er das Lamm Gottes ist. Und wenn wir weiterlesen in Johannes Kapitel 10, da kündigt Jesus seinen Erlösungstod am Kreuz an und sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus hat also die Freiheit und die Vollmacht, sein Leben zu lassen oder es nicht zu tun. Er hat es freiwillig, aus Liebe, lesen wir hier, gelassen und gegeben. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Weder unsere Sünde hat ihn dazu gezwungen, noch hat der Vater im Himmel ihn dazu gezwungen, sondern es war Liebe, pure Liebe, und zwar freiwillig. Was für eine Stärke, was für ein Mut, nicht wegzulaufen, nicht zurückzuschrecken, nicht um sich zu schlagen, nicht ein himmlisches Heer zu rufen, das kommen würde und alles kurz und klein hauen würde, wenn er es nur wollte. Aber er wollte sein Leben geben. Was für Mut, was für eine Stärke. Er hat willig unseren Schmerz auf sich genommen, freiwillig. Was für eine Liebe. Und ich finde immer, dass in Gethsemane sich das so richtig offenbart, in dieser schwersten Stunde im Leben von Jesus hier auf der Erde, wie gar nicht leicht es war, aber wie willig er sich dafür entschieden hat. Er hat zugestimmt. Kreuz hat etwas mit Zustimmung zu tun. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus, von seinen Jüngern verlassen, in der schwersten Stunde sind sie schläfrig und schlafen da. Er ist alleine und weiß, was ihn jetzt gleich erwartet. Dass er verraten werden wird von seinem engsten Vertrauten aus seinem Jüngerkreis, von Judas. Und das auch noch mit einem Kuss. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, dass gleich die Hölle auf ihn einbricht. Er weiß darum. Und was tut Jesus? Er verbindet sich mit dem himmlischen Vater. Er betet. Er betet einmal. Und er fragt, Vater, gibt es wirklich keinen anderen Weg, die Erlösung den Menschen zu bringen? Und während er betet, wird ihm klar, nein, es gibt keinen anderen Weg. Und darum, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen, das Lamm, das, der Gehorsam des Lammes. Und er betet ein zweites Mal und bringt sein Herz in Einklang mit dem Herzen Gottes, das mitleidet, mitzerreißt. Gott hat sein Herz aus der Brust gerissen, als er Jesus uns gegeben hat. Und er betet ein drittes Mal. Und dann erlebt er, dass er gestärkt wird. Die Engel Gottes kommen und sie stärken ihn. Und er geht los, mutig, gestärkt. Und geht diesen Weg des Kreuzes für uns als Lamm Gottes. Ist das nicht stark? Das Kreuz hat was mit Zustimmung zu tun. Auf drei Ebenen hat das was mit Zustimmung zu tun. Zustimmung ist der göttliche Akt der Liebe zwischen Vater und Sohn. Es heißt, wenn der Vater den Sohn küsst, dann ist der Heilige Geist der Kuss. Der dreieinige Gott ist Beziehung, ist Liebe, ist der Tanz des Lebens. Alles, was Jesus ist und was er durchleidet, das ist genauso auch der Vater und das durchleidet der Vater und ebenso der Heilige Geist. Der Vater war nie distanziert und abgewandt, hat uns nie im Stich gelassen. Er ist mit Jesus zusammen am Kreuz. Wir können das in der Bibel an vielen Stellen lesen, wie der dreieinige Gott immer in Einheit zusammenwirkt, immer in Gemeinschaft ist, immer den anderen höher achtet als sich selbst. Jesus, der den Vater zeigt und verherrlicht, der Vater, der den Sohn bestätigt und verherrlicht, der Heilige Geist, der den Plan Gottes in Gang setzt und bevollmächtigt und mit seiner Kraft kommt und uns Jesus offenbart und vor Augen malt und den Vater verherrlicht. Jesus, der sagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe, sogar besser, weil dann kommt der Heilige Geist und will damit sagen, der ist noch besser als ich und der Vater ist besser und der Vater sagt, der Sohn ist besser und der Heilige Geist ist besser. Da ist so ganz anders als das, was wir in dieser Welt kennen. Hier will jeder besser sein. Und im Himmel ist es so, dass jeder den anderen besser macht. Und das ist, so ist Gott. Gott ist Zustimmung. Gott ist Einheit. Gott ist Beziehung. Gott ist Liebe. Und das offenbart sich uns ganz, ganz besonders intensiv am Kreuz. Das Wesen Gottes. Gott der Zustimmung. Zweitens, Zustimmung ist auch der göttliche Akt der Vermittlung zwischen Gott und der Welt. Der Vater küsst die Welt und der Sohn ist sein Kuss. Das ist die göttliche Zustimmung. Das ist die göttliche Vermittlung. Das ist die Versöhnung, die Gott uns Menschen anbietet, dass er zustimmt. Mensch zu werden, in diese Welt zu kommen, sein Leben für uns hinzugeben, zu leiden, was die Menschen erleiden, verraten, verkauft, verleugnet zu werden, am Kreuz zu sterben. Gott macht es nicht irgendwie auf Distanz, dass er irgendwie Hilfe vom Himmel schickt und das Böse vernichtet. Er kommt selbst. Höchstpersönlich, in Jesus Christus, seinem Sohn, küsst er diese Welt und bietet uns Versöhnung an. Von seiner Seite, von Gottes Seite ist Versöhnung geschehen. Gott hat sich mit uns versöhnt. Trotzdem ist es möglich für uns, dass wir nicht versöhnt sind mit Gott von unserer Seite, aber von Gottes Seite ist die Vermittlung geschehen, ist Versöhnung geschenkt. Das ist Zustimmung. Und das begegnet uns am Kreuz. Und dann Die dritte wesentliche Form der Zustimmung, damit die Zustimmung vollkommen wird und damit die Zustimmung auch unser Herz erreicht. Das ist die Zustimmung als unsere Reaktion auf das Kreuz Christi und die Gnade Gottes. Wenn der Vater die Welt im Leben und Sterben seines Sohnes küsst, empfangen wir seinen Kuss durch Zustimmung. Er ist nicht ein Gott, der uns knebelt und fesselt und uns einen Kuss aufdrückt. Er ist ein Gott, der uns küssen möchte. Aber zum Küssen gehören zwei. Es braucht unsere Zustimmung, diesen Kuss der Liebe, diesen Kuss der Vergebung, diesen Kuss der Versöhnung, diesen Kuss der Einheit in Empfang zu nehmen und dem zuzustimmen und ihn zurückzuküssen. Wisst ihr, wann das passiert? Wenn wir Jesus annehmen, als das Lamm Gottes, als unseren Erlöser. Wenn wir erkennen, wie sündig und schuldig und hilflos wir sind und wie gnädig und barmherzig und treu Gott ist und statt von ihm wegzurennen, endlich mal zu ihm hinrennen und uns von ihm lieben lassen, uns von ihm küssen lassen. Wenn wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Vergib mir, es tut mir leid. Wie viele Jahre bin ich von dir weggelaufen? Ich laufe jetzt zu dir hin. Ich will zu dir gehören. Ich will in diese Liebesbeziehung mit dir. Ich glaube deine Liebe. Dann geschieht dieser Kuss der Zustimmung. Auch das ist das Kreuz. Und das ist das eine, die Zustimmung. Das zweite ist die Teilhabe. Das will ich auch mit euch zusammen anschauen. Das Kreuz der Teilhabe, ebenfalls in Jesaja 53 lesen wir, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt und wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist diese Teilhabe. Gott macht es nicht auf Distanz, dass er uns irgendwie rettet, so einen Fallschirm runterschickt und sagt, alle einsteigen, ich nehme euch hoch, alle, die mitkommen wollen. Er kommt höchst persönlich zu uns in diese Welt und er hat Anteil. Lass mich das anders sagen. Er macht sich selbst die Hände schmutzig. Unsere Krankheit, er durchleidet sie selber. Er nimmt es auf sich. Manche kennen dieses Gefühl, besonders wenn du Papa oder Mama bist und dein Kind ist krank und leidet, dann möchtest du lieber das auf dich nehmen und dein Kind wieder fröhlich springen sehen. So ist Gott, so ist sein Empfinden für uns, so ist sein Herz. Er nimmt unsere Krankheit leibhaftig, höchstpersönlich auf sich, unsere Schmerzen. Er kommt nicht nur und tröstet, sondern er nimmt diese Schmerzen auf sich, er durchleidet es. Unsere Übertretungen, unsere Verfehlungen, unsere Ungerechtigkeit, die uns begegnet oder die wir anderen angetan haben, er nimmt es auf sich. Unsere Missetaten, unser Versagen, alles, die Flüche, die uns treffen sollten, alles nimmt er auf sich. Er nimmt Anteil, Teilhabe. Er trägt es selber. Und was tut er? Was für ein Tausch bietet er uns an? Er gibt uns Anteil an seinem Königreich, an dem, was in ihm ist. Damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er ist der Wiederhersteller des Lebens. Er schenkt Heilung. Er richtet wieder auf. Er baut auf. Er gibt Würde. Er gibt Segen statt des Fluchs. Er gibt uns Frieden. Schenkt uns seine Freude. Spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Er gibt uns Anteil an seinem Wesen und an seinem Königreich. Was für ein Gott! Wie kann man seine Liebe, seine Gnade, sein Angebot abweisen? Nur wenn man das nicht begriffen hat. Aber Gott wirbt um jedes Herz. Und auch heute will er uns am Kreuz begegnen und er will uns Anteil geben, weil er selbst derjenige ist, der Anteil nimmt an unserem Schmerz, an unserem Leiden. Und er gibt uns Anteil an seinem Frieden, an seiner Heilung, an seiner Vergebung, an seiner Erlösung. Ist der Gott, der gekommen ist zu erlösen. Er ist das Lamm Gottes am Kreuz. Welche Liebe, welche Gnade. Amen. Ist hier irgendjemand fasziniert von Gott? Ich staune immer wieder mehr über Gottes Liebe. Und immer wieder denke ich zurück an die Augen des Lammes, der liebt. Ich will mit euch noch einen Schritt weiter gehen. Und das braucht unsere Zustimmung und das braucht unsere Teilhabe. Einmal gibt es dieses Kreuz Christi, was wir als unsere Erlösung angenommen haben, als wir Ja zu Jesus gesagt haben, als wir zugestimmt haben in dieses Angebot der Erlösung, das er uns schenkt. Als wir Anteil bekommen haben an der Erlösung, die er uns schenkt. Als wir Jesus als unseren Retter und Herrn angenommen haben. Das ist das eine. Da sind wir ihm am Kreuz begegnet. Es gibt noch eine zweite Dimension des Kreuzes für uns als Nachfolger von Jesus. Das will ich auch nicht verschweigen. Matthäus, Kapitel 16, weil da ist auch große Kraft da drin. Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was für eine Einladung in die Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, will mir jemand nachfolgen. Also, da ist wieder eine Freiwilligkeit. Es braucht unsere Zustimmung. Niemals sagt er, du musst. Im Übrigen, für mich ist es auch zu einer großen Offenbarung geworden, dass Gott gar nicht will, dass wir in einer Abhängigkeit von ihm leben. Manchmal sagen wir das so, manchmal singen wir das sogar in Liedern. Ich kann nicht ohne dich. Liebe braucht Freiwilligkeit, beruht auf Freiwilligkeit. Gott will, dass wir verstehen, dass er uns nicht zwingen will in eine Abhängigkeit von ihm, sondern dass wir sagen, ich will nicht ohne dich. Ich kann ohne Gott. Wie viele Menschen leben ohne Gott? Tragen auch die Konsequenz dessen. Aber es ist durchaus möglich, denn Gott lässt die Sonne scheinen über die Guten und die Bösen ohne Unterschied. Gott ist uns allen gnädig zugewandt. Wir können einiges ohne Gott. Aber Gott will, dass wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, ich will nicht ohne dich, weil ich dich liebe, weil ich erkannt habe, wie sehr du mich liebst. Ich brauche dich. Jede Sekunde meines Lebens. Nicht, weil ich nicht anders kann. Nein, ich will nicht anders. Amen. Versteht ihr das? Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Will mir jemand nachfolgen? Jesus sagte nicht, ihr müsst mir jetzt nachfolgen. Er sagte, will mir jemand nachfolgen? Es braucht unsere Zustimmung. Jesus nachzufolgen und uns selbst zu verleugnen. Was bedeutet das? nicht länger auf eigene Kraft zu bauen, nicht länger den eigenen Willen zu wollen, sondern zu fragen, Gott, was ist eigentlich dein Wille? Du weißt es besser. Ich vertraue dir. Wie oft passiert es auch bei uns Christen, dass wir eine Vorstellung von dem haben, was Gott tun soll, und wir sagen, Gott, du siehst doch das und das, Gott macht doch dies, Jesus macht doch hier jenes, anstatt dass wir erstmal fragen, Gott, wie beurteilst du diese Situation? Was ist dein Wille? Was bewegt dein Herz? Und dass wir mit Gott partnern und im Einklang mit dem Herzen Gottes dann den Willen Gottes beten. Wie Jesus, nicht was ich will. Jesus hat das Kreuz nicht gewählt. Er hat zugestimmt. Und auch wir wählen nicht Leiden und Schmerz und Verfolgung und das Kreuz und Benachteiligung. Nein, das brauchen wir nicht zu wählen, sondern das kommt in unser Leben. Aber dann zu sagen, Gott, nicht wie ich will, sondern wie du willst, weil ich dir vertraue. Was ist dein guter und vollkommener Wille in dieser Situation? Verleugne sich selbst. Verleugne das stolze, egozentrische, besserwisserische Ich, mich, meine, mir. Hauptsache, alle dienen mir und Gott soll auch mein Diener sein. Und er soll tun, was ich so gern hätte. Das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet zu sagen, Gott, du weißt es besser. Ich vertraue dir. Ich folge dir. Was sagst du? Du bist gut. Ich vertraue dir. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das hat wieder was mit Teilhabe zu tun. Wir haben Teil an dem Leiden von Jesus. Wir lassen uns das zu Herzen gehen, dass da draußen eine verlorene Welt ist, die Jesus noch nicht kennt. Es reicht nicht aus, dass ich gerettet bin, dass ich diese Gewissheit des Heils habe, dass ich eines Tages bei Gott sein werde und jetzt gilt es nur noch durchzuhalten. Nein, es zerbricht das Herz Gottes, dass da so viele Menschen sind, die ihn noch nicht kennen, die seiner Liebe noch nicht geglaubt haben. Und wir sind die Hände und die Füße und das Herz von Jesus in dieser Welt. Das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, bedeutet, ihn bekannt zu machen. Bereit zu sein, mit ihm den Schmerz dieser Welt zu tragen. Ich glaube, dass Gott auch heute noch leidet. Da, wo Missbrauch geschieht. Da, wo Krankheit ist. Da, wo Verzweiflung ist. Da, wo Hilflosigkeit herrscht, da, wo Kriege sind. Er ist nicht distanziert. Er hat Anteil. Er ist da. Und er möchte, dass wir mit ihm zusammen das Kreuz tragen und Anteil nehmen an dieser verlorenen Welt und an dem Schmerz, der in dieser Welt ist. Ja, er hat es getragen. Wir können niemanden erlösen, aber wir können Wegbegleiter sein. Wir können Türöffner sein. Jesus ist die Tür, aber wir können Türöffner sein. Durch unser Zeugnis, durch unsere Anteilnahme, durch unsere Freundschaft. Die Welt braucht Menschen wie dich und mich, die zustimmen in diesen Erlösungsplan Gottes, die einwilligen, die sagen, Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor. Nein! Hier bin ich, sende mich. Ich will mich gebrauchen lassen von dir. Ich will fühlen den Schmerz, den du fühlst. Ich will deine Antwort sein. Ich will ein Türöffner sein. Ich will ein Wegbegleiter sein. Ich will Anteil nehmen und Menschen zur Erlösung, zu Christus, zu Kreuz, zum Lamm Gottes bringen. Ich will Menschen helfen, dass sie ihre falschen Gottesbilder loswerden und dass sie erkennen, wie Gott wirklich ist. Löwe und Lamm zugleich. Und jetzt ist die Zeit, darauf zu reagieren, zuzustimmen, teilzuhaben oder auch zu sagen, schön und gut, aber ich bleibe Zuschauer. So intensiv wollte ich das jetzt nicht haben. Bin einfach mal hier in Gottesdienst gekommen, wie jeden Sonntag, ne? Und jetzt auf einmal Kreuz, Leiden, zustimmen. Gott lädt uns ein, in seine Augen der Liebe zu schauen, in die Augen des Lammes. Er liebt uns. Er hat unsere Missetaten, unsere Verfehlungen, unsere Krankheiten, unser Schmerz, unsere Hilflosigkeit. Alles das hat er auf sich genommen und getragen. Wir können nicht anders, als seine Liebe zu glauben und zu sagen, ich glaube deine Liebe. Ich komme zu dir, zu deinem Kreuz. Und ich will einfach nur dich anbeten, das Lamm Gottes. Und ja, hier bin ich. Ich will Anteil haben an der Erlösung, die du mir geschenkt hast. Und ich will auch mit dir für die Menschen da sein. Ihnen Heil und Heilung bringen. Für sie beten. Ein Partner Gottes hier auf Erden sein. Möchtest du das? Wir haben hier zu meiner Rechten das Abendmahl aufgebaut. Giovanni und Lilly, werdet ihr bereit, dort dann gleich zu dienen? Und jeder, der möchte, darf kommen und einfach hier am Kreuz knien oder das Abendmahl zu sich nehmen und sagen, danke Jesus für das Kreuz, für dein kostbares Blut, das du vergossen hast. Ich kann es nicht hoch genug schätzen. Ich bete dich an und ich nehme dich in mein Leben auf. Ich habe Anteil an dir, an deiner Vergebung, an der Kraft, die du mir schenkst, an deiner Erlösung. Ich komme zu dir, um dir am Kreuz zu begegnen. Hier vorne wird gleich auch ein Kreuz stehen. Auch da ist die herzliche Einladung, einfach hier in diesem vorderen Bereich niederzuknien und einfach Jesus anzubeten. Wir hören jetzt ein Lied, was über YouTube abgespielt wird, eins von der Outbreak Band. Wir wollen reagieren. Es kommt jetzt auf unsere Zustimmung ein und es kommt daran, dass wir teilhaben und teilnehmen an dem, was am Kreuz geschehen ist. Gott will sich uns ganz besonders jetzt offenbaren. Amen. Nehmen wir uns diese Zeit, ein heiliger Augenblick.